Guten Morgen, ihr Lieben. Hat irgendwer von euch das Fußballspiel gesehen am Dienstag? Wie ist das ausgegangen? Weiß es irgendwer? Österreich gegen Deutschland? Also hat überhaupt nichts mit der Predigt zu tun. Ich muss es einfach auskosten, es kommt so selten vor. Ich 78 war das letzte Mal, glaube ich, oder wann? Wenn ihr eine Bibel da habt, dann schlagt ihr doch auf zu Hebräerbrief Kapitel 3. Wenn ihr keine da habt, dann borgt euch bitte eine aus von hinten. Hinten in diesem Regal stehen welche, diese roten Bibeln. Wir nehmen ein ganzes Kapitel durch, deswegen ist es wirklich wichtig, dass ihr mitlest. Oder ihr habt es online dabei hier. Hebräerbrief, Kapitel 3. War der Black Friday für euch spannend? Wart ihr auf Schnäppchenjagd? Auf der Jagd nach dem besonderen Deal? Nach dem besten Deal? Normalerweise geht diese Zeit spurlos an mir vorüber. Aber dieses Jahr war ich auch auf der Jagd. Wir haben endlich von der Versicherung das Geld für die Technik, die uns geklaut worden ist, bekommen. Und ich war auf der Jagd nach Schnäppchen, um einiges von der Technik zu ersetzen oder zu erneuern. Aber der allerbeste Deal ist uns nicht am Black Friday angeboten worden, sondern am Good Friday, am Karfreitag, wie die Amis oder die Engländer das nennen. Dass Jesus uns erlöst hat von unserer Schuld, das, was wir gerade gefeiert haben im Abendmahl. So dass Beziehung mit Gott möglich ist, dass wir versöhnt sein können mit ihm. Unsere Lebensschuld wurde überwiesen auf sein Konto und sein perfektes, heiliges Leben auf unser Lebenskonto. Wir sind umkleidet mit der Gerechtigkeit von Jesus Christus, wenn wir ihm vertrauen. Und das ist großartig. Das ist noch großartiger, als wenn der Jeff Bezos deine Schulden bezahlen würde, ich weiß nicht, vielleicht muss sein Haus abzahlen und er wird alles bezahlen und seine Milliarden, die er auf dem Konto hat, auf dein Konto überweisen. Der allerbeste Deal deines Lebens ist Jesus. Johannes hat uns geschrieben, wer Jesus hat, hat das ewige Leben. Wer ihn nicht hat, hat das ewige Leben nicht. Und so, wenn du Jesus hast, dann bist du ein gesegneter, reicher, beschenkter Mensch. Der Hebräerbrief ist an verfolgte Christen aus dem jüdischen Hintergrund geschrieben worden, denen es das Leben sehr viel einfacher gemacht hätte, wenn sie sich einfach wieder abgewandt hätten von Jesus und zurückgegangen wären zu ihren alten System, zu ihrer alten Gesetzlichkeit. Und der Autor zeigt ihnen, Jesus ist es wert. Jesus ist der beste Deal. Jesus ist das Beste, was uns passieren kann. Er ist der Größte, er ist der Höchste. Er hat uns gezeigt im Kapitel 1, Jesus ist größer als die Propheten. Jesus ist mehr als ein Prophet. Er ist der Abglanz Gottes. Er ist der Abdruck seines Wesens. Er ist Gott. Und er hat uns gezeigt im Kapitel 1 und Kapitel 2, Jesus ist größer als die Engel. Und heute wird er uns zeigen, Jesus ist größer als Mose. Und zwischendrin gibt er uns immer wieder Warnungen davor, abzudriften von Jesus, abzufallen. Wenn wir drüber nachdenken, Mose war die größte Person wahrscheinlich im Alten Testament, die zentrale Person. Er war derjenige, der Israel aus der Sklaverei in die Freiheit geführt hat. Stück weit ein Erlöser, also Gott hat es durch ihn getan, ja, sein Volk befreit. Er war vielleicht sowas wie der Wilhelm Tell von Israel. Gott hat durch ihn das Alte Testament gegeben. Er war ein Prophet, er war derjenige, der vor Gott eingetreten ist für das Volk und dem Volk Gottes Worte gebracht haben, so eine Art Hoherpriester. Und der Autor wird zuerst einen positiven Vergleich ziehen zwischen der Treue von Jesus und der Treue von Mose und uns dann zeigen, dass Jesus größer ist, aber als Mose. Lies mal Vers 1. Daher, heilige Brüder, Teilhaber der himmlischen Berufung, also er schreibt an Christen, Berufung durch Gott. Wir sind Berufene und wir sind Gesandte. Das Wort Apostel bedeutet so viel wie Gesandter, wenn wir es im weitesten Sinn verwenden wollen. Liebe Brüder, Teilhaber der himmlischen Berufung, betrachtet den Apostel und hohen Priester unseres Bekenntnisses, Jesus, der treu ist dem, der ihn dazu gemacht hat, wie auch Mose in seinem ganzen Hause. Vielleicht ist damit das Volk gemeint, ihr wisst, Haus ist gleichbedeutend mit Familie oder Haushalt, war ja mehr als die kleine Familie, die wir heute so haben. Aber wahrscheinlich ist mit diesem Haus gemeint das Heiligtum im Alten Testament, das Haus Gottes. Und Mose war treu, Mose hat dieses Heiligtum genau nach Gottes Vorlage gebaut. Er hat sich genau an die Anweisungen Gottes gehalten. Und das Neue Testament sagt uns, wir sind das Haus Gottes, wir die Gemeinde heute, wir sind der Tempel Gottes, in dem Gott wohnt. Und Jesus ist treu. Ich schätze die Treue Jesus. Er ist dem Vater treu, aber er ist auch uns treu. Er war uns total hingegeben. Er war total hingegeben, uns zu erlösen. In Lukas 9 haben wir dieses verherrlichte Treffen am Berg der Verklärung zwischen Jesus und Mose und Elia. Und da lesen wir im Vers 31, diese erschienen in Herrlichkeit und besprachen seinen Ausgang, den er in Jerusalem erfüllen sollte. Und dann, als Jesus wieder herabgestiegen war von dem Berg, lesen wir im Vers 51, es geschah aber, als sich die Tage seiner Aufnahme erfüllten, da richtete er sein Angesicht fest darauf, nach Jerusalem zu gehen. Um verraten zu werden, um verspottet zu werden, um abgelehnt zu werden, um gefoltert zu werden, um gekreuzigt zu werden, um grausam ermordet zu werden. Er ist dem größten Horror, den wir uns überhaupt vorstellen können, entgegengegangen. Er setzte sein Angesicht fest darauf, um dich und mich zu erlösen, um uns von unserer Schuld zu befreien, um uns mit dem Schöpfer, mit dem Vater zu versöhnen. Er richtete sein Angesicht fest darauf. Jesus war bestimmt, er war hingegeben in seinem Herzen. Und er hat im Garten Gethsemane gebetet darum, unter äußerstem Stress, Schwitzen von Blut, er hat gebetet um das Kreuz. Vater, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Mein Vater, wenn dieser Kelch nicht an mir vorübergehen kann, ohne dass ich ihn trinke, so geschehe dein Wille. Dreimal hat er darum gebeten. 2. Timotheus 2, Vers 13, da heißt es, wenn wir untreu sind, er bleibt treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. 1. Johannes 1, 9, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Jesu Treue, denkt an Jesu Treue dem Simon Petrus gegenüber, der ihm in der wichtigsten Stunde, wo es wirklich drauf ankam, dreimal verleugnet hat. Der gesagt hat, ich will verflucht sein, wenn ich diesen Jesus überhaupt kenne. Wie hat Jesus reagiert darauf? Er hat den Simon nicht abgelehnt, er ist ihm nachgegangen, er hat ihm dreimal die Chance gegeben, seine Liebe für Jesus zu bekennen. Johannes Kapitel 21. Jesu Treue. Ich bin überwältigt von der Güte und von der Gnade und von der Geduld Jesu mit mir in meinem Leben. Ich komme so oft zu kurz, meinen eigenen Idealen, Gottes Idealen. Ich meine, er hätte mich menschlich gesehen schon oft fallen lassen können wie eine heiße Kartoffel. Und er wäre voll im Recht gewesen. Und ich hätte mich überhaupt nicht beschweren können. Aber er ist so beständig. Er ist so treu, er ist so gut, er ist so geduldig, er ist so gnädig, er ist so menschenfreundlich. Und das motiviert uns, ihm auch treu zu sein. Diese Treue malt der Autor seinen verfolgten Geschwistern vor Augen. Er sagt, betrachtet Jesus, betrachtet Jesus. Hebräer 12, im Kapitel 12 wird das nochmal schreiben, betrachtet den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und in euren Seelen ermattet. Also in deinen Kämpfen, in deinem Versagen, in deiner Trauer, in deiner Enttäuschung, in deiner Krankheit, in deinem Leiden, in deinen Versuchungen, betrachte Jesus. Richte dein Herz auf ihn. Sieh, der Christsein bedeutet verbunden sein mit ihm. Eine simple, singuläre, vertrauensvolle Ausrichtung auf Jesus. Deswegen haben wir Abendmahl gefeiert, dass wir ausgerichtet bleiben. Und Mose ist in seiner Treue Jesus ähnlich. Aber Jesus ist so viel größer als Mose. Lass uns im Vers 3 weiterlesen, denn er ist größerer Herrlichkeit gewürdigt worden als Mose, insofern größere Ehre als das Haus der hat, der es erbaut hat. Na, du schaust dir nicht ein tolles Haus an und lobst das Haus und sagst, oh Haus, du bist so großartig, du bist so wunderschön, wow, du bist toll. Nee, du lobst den Architekten oder den Baumeister, der sich das ausgedacht hat. Vers 4, denn jedes Haus wird von jemandem erbaut. Der aber alles erbaut hat, ist Gott. Also er macht hier wieder den Punkt, Jesus ist Gott. Jesus ist der Schöpfer. Also erstens, Jesus ist größer als Mose, weil Jesus hat Mose erschaffen. Vers 5, und Mose war zwar in seinem ganzen Hause als Diener treu, zum Zeugnis von dem, was verkündigt werden sollte, Christus aber als Sohn über sein Haus. Also zweitens, Jesus ist größer als Mose, weil Mose war ein Diener in seinem Haus. Aber Jesus war der Sohn über sein Haus, der Erbe, der Herr. Und dann sagt er uns, sein Haus sind wir. Und jetzt kommt eine Bedingung. Sein Haus sind wir, wenn wir die Freimütigkeit und den Ruhm der Hoffnung bis zum Ende standhaft festhalten. Im Kapitel 4, im Vers 16, wird er uns sagen, lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade. Also diese Zuversicht auf seine Gnade, dass Gott mich annimmt, nicht wegen dem, was ich getan habe oder was ich nicht getan habe, nicht wegen dem, wer ich bin oder nicht bin, sondern wegen dem, was Jesus für mich getan hat, allein. Wegen Jesus allein, weil ich auf ihn vertraue. Also dieser Ruhm der Hoffnung, auf die Hoffnung, die wir in Jesus haben, standhaft festhalten. Epheserbrief, Kapitel 2, die Verse 8 und 9. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich selbst rühme. Also nicht aus Selbstgerechtigkeit, nicht aus Selbstvertrauen. Philipper 3, wir rühmen uns in Christus Jesus und vertrauen nicht auf unser Fleisch, das heißt auf unsere eigene menschliche Leistung. Römer 5, Vers 2, durch Jesus haben wir im Glauben auch Zugang erhalten zu dieser Gnade, in der wir stehen. Und rühmen uns aufgrund der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Also wir richten unser Vertrauen von uns selbst weg, von unseren eigenen Leistungen, von unserem Selbstvertrauen, von unserer Selbstgerechtigkeit, unserer Selbsterlösung, unseren gesetzlichen Leistungen weg auf Jesus allein, dass er uns rettet, dass der Vater uns annimmt wegen ihm. Dass Jesus uns in die Herrlichkeit Gottes bringt. Er allein. Und rettender Glaube ist beständiger Glaube, lernen wir hier. Bis zum Ende standhaft an Jesus festhalten. Also nicht nur irgendwie so ein vorübergehender Glaube, solange es einfach ist, so Schönwetter-Christ, Schönwetter-Glaube. Rettender Glaube ist auch nicht nur irgendwie ein intellektuelles Zustimmen zu irgendwelchen Dogmen oder Lehrsätzen, irgendwelchen Glaubensinhalten. Nee, rettender Glaube ist ein Festklammern an Jesus, bis wir in der Ewigkeit sind. Also stell dir vor, du bist irgendwo über Bord gegangen im Meer, Sturm, hoher Wellengang, du bist voll am Absaufen. Und die Küstenwache fliegt mit dem Rettungshubschrauber zu dir raus und lässt dir einen Rettungsring an einem Seil herunter. Was machst du? Ich hoffe, du ergreifst ihn. Schau, es wird dich nicht retten, wenn du theoretisch glaubst und sagst, ja, ich glaube schon, dass Rettungsringe retten können. Das wird dich nicht weiterbringen. Nicht einmal, wenn du sagst, ich glaube, dass die, die ihn ergreifen, gerettet werden, das wird dich auch nicht retten. Du musst es persönlich tun. Du musst dein Vertrauen von dir selbst, deine Fähigkeit zu schwimmen, dein, wo immer du dich gerade festklammerst, ja, das musst du loslassen. Du musst den Rettungsring ergreifen. Und zwar so lange, bis du oben bist, bis du sicher bist. Wenn du zwischendrin loslässt, na, dann machst du auch einen Abgang. Und Jesus ist dieser Rettungsring, den Gott uns zugeworfen hat. Und das war die Challenge für diese angefochtenen, versuchten Christen. Kolosserbrief im Kapitel 1 schreibt Paulus was Ähnliches. Vers 22. Da schreibt er, euch aber hat er nun versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unsträflich vor sich zu stellen. Vers 23, die Bedingung, sofern ihr im Glauben gegründet und fest bleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt. Also unser Glaube wird eigentlich nicht so sehr gemessen an irgendeiner Punktmessung zu einem bestimmten Zeitpunkt. Also du fährst ins Radar zum Beispiel und wirst geblitzt. Oder im geistigen Bereich, du hast irgendwann mal bei einer Evangelisation die Hand gehoben oder bist nach vorne gegangen oder hast ein Gebet gesprochen. Keine Punktmessung. Glaube wird eigentlich mehr so gemessen, so wie so Section Control, ne, so Langzeitmessung. Wie du oder ein Bruder oder eine Schwester geistig unterwegs ist, das siehst du am besten an einem Video, nicht an einem Foto. vertraust auf Jesus und nichts in der Welt kann dich davon abbringen. Du hast keine andere Hoffnung, du hast keinen Plan B. Ich persönlich habe nichts zu bieten. Er ist der Weg und die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater als nur durch ihn. Das Einzige, was mir bleibt, ist, dass ich im Glauben es ergreife und mich ihm anvertraue und ihn festhalte. Im 1. Korinther 2, Vers 2 schreibt der Paulus: Ich nahm mir vor, nichts anderes unter euch zu wissen, als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Der Apostel Petrus hat gepredigt in seiner ersten Predigt in der Apostelgeschichte, Kapitel 4. Es ist ihm keinen anderen das Heil, denn auch kein anderer Name unter den Himmel ist den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden müssen. Ohne ihn bin ich verloren. Deshalb halte ich an ihm fest, für immer, egal was es kostet. Als der Stephanus zu Tode gesteinigt wurde, der erste Märtyrer in der Kirchengeschichte, hat er gesagt: Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Bis zum Ende auf Jesus geschaut. Ich lebe mit Christus, ich sterbe mit Christus. Vertraue Jesus, betrachte Jesus. Das ist die Challenge hier in diesem Kapitel. Und die Versuchung für die Christen, an die der Hebräerbrief geschrieben worden ist, war, Leiden zu vermeiden, indem sie Jesus abschwören. Und ich mag das, dass die Bibel so ehrlich ist. Das ist nicht irgendwie so eine geistliche Superhelden-Story, so eine Fiction. Das ist Realität. Das ist Gottes Geschichte mit echten, schwachen Menschen wie uns. Ich meine, ich wünschte, ich könnte sagen, dieses Kapitel ist total theoretisch für mich. Das hat nichts mit meinem Leben zu tun. Ich brauche die Ermutigung nicht. Nee. Es ist an mich geschrieben und an dich. Ich fühle meine Schwachheit. Ich fühle diese Tendenz, abzudriften, zu erkalten, mich ablenken zu lassen. Und es gibt hunderttausende Ablenkungen heute in unserer Gesellschaft, oder? Also ich sehe diese Tendenz auch in mir. Ich muss es wahrnehmen und ich muss mich demütigen und ich muss es bekennen. Es gibt so diese alte englische Hymne, die mein Herz immer sehr berührt, wenn ich sie höre, die auch diese Erfahrung widerspiegelt. Come thou fount of every blessing. Ich weiß nicht, wer die kennt. Come thou fount of every blessing, tune my heart to sing your praise. Streams of mercy never ceasing. Wie geht's weiter? Call for songs of loudest praise. Also, komm du Quelle alles Lebens. Stimm mein Herz darauf ein, deine Gnade zu besingen. Ströme der Barmherzigkeit ohne Ende fordern uns auf, Lieder des lautesten Lobpreis zu singen. Und ich singe euch jetzt sicher nicht alles vor, aber eine Strophe heißt: O du Grace, how great a debtor daily I'm constrained to be. Also täglich bin ich gezwungen, ein großer Schuldner seiner Gnade zu sein. Let that grace, Lord, like a fetter, bind my wandering heart to thee. Also lass diese Gnade, Herr, wie eine Fessel mein abschweifendes Herz an dich binden. Und dann ist dieser Abschnitt, der mich immer so anrührt. Prone to wander, Lord, I feel it. Prone to leave the God I love. Es tut weh, oder, das zu singen? Anfällig abzudriften, Herr, ich fühle es geneigt, den Gott, den ich liebe, zu verlassen. Es tut meinem Herzen weh, das singen zu müssen. Take my heart, oh, take and seal it with thy spirit from above. Also nimm du mein Herz, nimm es und versiegle es mit deinem Herzen von oben. Das ist unser Gebet, das ist mein Gebet. Hast du eine Versuchung in deinem Leben? Hast du einen Preis, für den du sagen würdest, wenn den jemand auf den Tisch legt, dann wäre ich bereit, Jesus dafür zu verlassen? Dafür wäre ich gewillt, Kompromisse zu machen. Hey, wenn ich in die Klick kommen könnte, und da komme ich nur rein, wenn ich meinen Mund halte über Jesus. Oder hey, für die Frau würde ich Jesus verlassen, wenn ich die haben könnte. Oder den Typen, oder das Haus, oder die Position, oder die Karriere, oder den Wohlstand. Hast du einen Preis? Prüf dein Herz. Weil wahrscheinlich wird der Teufel bereit sein, den Preis auf den Tisch zu legen. In Sprüchen Kapitel 4, Vers 23, sind Vers, die wir auswendig lernen müssen. Sprüche Kapitel 4, Vers 23, da heißt es, mehr als alles, was man sonst behütet, behüte dein Herz, denn aus ihm entspringt die Quelle des Lebens. Dieser Psalm sagt uns, du richte dein Herz aus. Betrachtest du Jesus mit deinem Herzen? In unserem Text hier haben wir eine Warnung davor, die nächste Warnung in diesem Brief, Jesus zu verlassen, unser Herz zu verhärten, uns ablenken zu lassen. Und im Wesentlichen ist es ein Zitat aus Psalm 95, das ist der Text, von dem er arbeitet sozusagen, mit dem er arbeitet, von dem er ausgeht, der wiederum die Widerspenstigkeit der Exodus-Generation reflektiert und anwendet auf seine Zeit. In 5. Mose, Kapitel 9, erinnert Mose die nächste Generation am Ende dieser 40 Jahre des Herumwanderns in der Wüste. Und er erinnert sie dran. Ich lese euch mal ein bisschen vor, wenn ihr mitlesen wollt. 5. Mose, Kapitel 9, ich lese ab Vers 7. Denke daran, vergiss nicht, wie du den Herrn, deinen Gott, in der Wüste erzürnt hast. Von dem Tag an, als du aus dem Land Ägypten herausgezogen bist, bis ihr an diesem Ort kam, seid ihr widerspenstig gegen den Herrn gewesen. Und am Horeb erzürntet ihr den Herrn, und der Herr ergrimmte über euch, sodass er euch vernichten wollte. Als ich auf den Berg gestiegen war, um die steinernen Tafeln zu empfangen, die Tafeln des Bundes, den der Herr mit euch geschlossen hatte, da blieb ich 40 Tage und 40 Nächte auf dem Berg. Und Gott ließ sein Volk warten. Fällt dir das schwer, zu warten? Mir fällt es schwer zu warten, ich bin ungeduldig. Fällt es dir schwer zu warten? Verhärtet es dein Herz, wenn Gott dich warten lässt? Was ist passiert, während sie gewartet haben? Ja, diese ganze Geschichte mit dem goldenen Stierbild, wo das Volk zu Aaron gesagt hat, hey, mach uns ein Bild von Gott, so wie die anderen Völker. Wir wollen auch irgend so eine Statue haben, die unseren Gott repräsentiert. Und natürlich hat Gott in den 10 Geboten gesagt, du sollst ja kein Bild machen. Und dann diese lächerliche Geschichte, wo der Aaron sagt, nehmt eure Ringe und bringt euer Gold und euer Zeug her und wir schmelzen das alles. Und dann hat er so ein goldenes Stierbild daraus gegossen, das in der Bibel verächtlich als Kalb bezeichnet wird. Und das Volk hat gesagt, das ist der Gott, der dich herausgeführt hat aus dem Land Ägypten. Und so lächerlich, als Mose dann den Aaron konfrontiert hat, hat er gesagt, nee, also das Volk und irgendwo, wir haben das ins Feuer geschmissen und zufällig ist dieses Bild entstanden. Vers 22, auch bei Tabera und bei Massa und bei Kibrot Hattawa erzürntet ihr den Herrn. Wir haben nichts zu essen, wir haben nichts zu trinken. Der Herr will uns vernichten, du lässt uns zugrunde gehen, Gott. Hey, Gott hat sie versorgt mit Wasser und hat sie versorgt mit Manna und sie haben gesagt, das ist nicht gut genug. Erinnert mich ein bisschen so an meine Kinder am vollgedeckten Essenstisch. 4. Mose 11, Vers 4, da heißt es, und das hergelaufene Volk, das in ihrer Mitte war, gierte voller Begierde und auch die Söhne Israel weinten wieder und sagten, wer wird uns Fleisch zu essen geben? Wir denken an die Fische, die wir in Ägypten umsonst aßen, als Sklaven, ja. Und die Gurken und an die Melonen und an den Lauch und an die Zwiebeln und an den Knoblauch. Wir hatten so tolle Blähungen in Ägypten. Wie toll war das da, ne? Und nun ist unsere Seele vertrocknet. Gar nichts ist da, als nur das Manna. Das sehen unsere Augen. Also Unzufriedenheit mit dem, was Gott dir gibt. Die Nachbarn, die haben so viel mehr als wir. Ist das eine Versuchung für dich? Und als der Herr euch aus Kadesh Barnea, das war die Grenze zum verheißenen Land, sandte und sprach, zieht hinauf und nehmt das Land in Besitz, das ich euch gegeben habe, da wart ihr widerspenstig gegen den Befehl des Herrn eures Gottes und er glaubte dem nicht und gehorchte seiner Stimme nicht. Also Menschenfurcht. Und das, was der Herr verlangt, das ist zu schwer. Also mit Sex bis zur Ehe warten oder zu vergeben, wenn mich wer verletzt hat oder meine Feinde zu lieben, anderen zu dienen, meine Eltern zu ehren, die Familie in Ordnung. Hier, da habe ich voll keinen Bock drauf. Ich will mein eigener Herr sein. Ich will meine eigenen Regeln aufstellen. Ist das eine Versuchung für dich? 1. Korintherbrief, Kapitel 10, schreibt Paulus auch über diese Situation von Israel in der Wüste. Und er schreibt, ich will nicht, dass ihr in Unkenntnis darüber seid, Brüder, dass unsere Väter alle unter der Wolke waren und alle durch das Meer hindurchgegangen sind und alle in der Wolke und im Meer auf Mose getauft wurden. Und alle dieselbe geistliche Speise aßen und denselben geistlichen Trank tranken, denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der sie begleitete. Der Fels aber war der Christus. Und dann heißt es weiter, an den meisten von ihnen aber hatte Gott kein Wohlgefallen, denn sie sind in der Wüste hingestreckt worden. Diese Dinge aber sind als Vorbilder für uns geschehen, damit wir nicht nach Bösem gierig sind, wie jene gierig waren. Werdet auch nicht Götzendiener wie einige von ihnen. Wie geschrieben steht, das Volk setzte sich nieder zu essen und zu trinken und sie standen auf zu spielen. Das ist die Story mit dem goldenen Kalb, haben da eine Orgie gefeiert. Auch lasst uns nicht Unzucht treiben, wie einige von ihnen Unzucht trieben und es fielen an einem Tag 23.000. Lasst uns auch den Christus nicht versuchen, wie einige von ihnen ihn versuchten und von den Schlangen umgebracht wurden. Murrt auch nicht, wie einige von ihnen murrten und von dem Verderber umgebracht wurden. Dann heißt es im Vers 11, alles dies aber widerfuhr jenen als Vorbild und ist geschrieben worden zur Ermahnung für uns, über die das Ende der Zeitalter gekommen ist. Daher, wer zu stehen meint, sehe zu, dass er nicht falle. Also diese Lektionen von Gottes Volk, damals, die sind für uns heute, dass wir davon lernen. Der Psalmist, der wendet das im Psalm 95 auf seine Generation an. Und der Schreiber des Hebräerbriefs schreibt, das ist für uns heute, wenn er seine Stimme hört. Und ich sage uns heute, hey, diese Worte sind für uns heute hier in Grünstadt. Also wenn wir diese Worte lesen, dann lest sie als Worte an euch. Also es ist wichtig, dass wir unsere Hoffnung auf Jesus bis zum Ende standhaft festhalten. Vers 7. Deshalb, wie der Heilige Geist spricht, also er erkennt hier, dass die Psalmen durch den Heiligen Geist inspiriert wurden. Deshalb, wie der Heilige Geist spricht, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht, wie in der Erbitterung an dem Tag der Versuchung in der Wüste, wo eure Väter mich versuchten, indem sie mich auf die Probe stellten, und sie sahen meine Werke 40 Jahre. Gottes Versorgung, Gottes Wunder. Deshalb zürnte ich diesem Geschlecht und sprach, alle Zeit gehen sie in die Irre mit dem Herzen. Sie aber haben meine Wege nicht erkannt. So schwor ich in meinem Zorn, sie sollen nimmermehr in meine Ruhe eingehen. Und die Ruhe im Exodus-Kontext meint das verheißene Land. In Josua 21 lesen wir, so gab der Herr Israel das ganze Land, das er ihnen, ihren Vätern zu geben geschworen hatte, und sie nahmen es in Besitz und wohnten darin. Und der Herr verschaffte ihnen Ruhe ringsumher, ganz wie er ihren Vätern geschworen hatte. Und keiner von allen ihren Feinden hielt vor ihnen Stand. Alle ihre Feinde gab der Herr in ihre Hand. Es fiel kein Wort dahin von all den guten Worten, die der Herr zum Haus Israel geredet hatte. Alles traf ein. Jede Verheißung. Aber die Frucht der rebellischen, ungehorsamen, ungläubigen Generation, die beschlossen hat, Gott nicht zu vertrauen, Gott nicht zu gehorchen, war Unfriede und Wüste und Tod am Ende. Die nächste Generation, die Gott vertraut hat, die Glaubensschritte gegangen sind unter der Leitung von Josua, die sind zur Ruhe gelangt, zur relativen Ruhe. Das verheißene Land. Zumindest für kurze Zeit, bis er sich auch vom Herrn abgewandt hat. Die Aufforderung hier ist, verhärtet eure Herzen nicht. Verhärtet eure Herzen nicht. Das ist so wichtig. Das gilt für unsere Vertrauensbeziehung mit Gott. Das gilt aber auch für ganz viele andere Situationen, die herausfordernd sind. Im Leid, wenn wir geliebte Menschen verlieren, wenn wir in unserem Leben diese Warum-Frage nicht beantwortet bekommen von Gott, aber auch in ganz vielen Situationen mit unseren Mitmenschen, die ja auch irgendwie mit Gott zusammenhängen, weil er geht ja mit uns durchs Leben. Und es ist eine aktive Form hier. Er sagt, ihr verhärtet eure Herzen nicht. Er sagt uns, wir sind verantwortlich für unser Herz. Wir sind verantwortlich für unser Denken, was wir zulassen da oben und was nicht. Es sind unsere Entscheidungen, worauf wir unser Herz richten und worauf wir es nicht richten. Wem wir vertrauen, wem wir nicht vertrauen. Und das ist so ein wichtiger Punkt für uns heute. Weil wir leben in einer Gesellschaft, in der die Opferrolle super populär ist. Und wir sind Weltmeister darin, Ausreden zu finden und anderen die Schuld zuzuschieben für den Zustand unseres eigenen Herzens. Ja, ich bin ein Assi, weil meine Eltern mich als Baby zu heiß gebadet haben. Und ich bin fremdgegangen, weil mein Mann ein Ekel ist und weil sich meine Frau mir entzieht. Und ich bin verbittert und habe Magengeschwüre, weil er oder sie mich verletzt hat. Und ich lehne Gott ab, weil er irgendwas zugelassen hat oder mir irgendwas nicht gegeben hat, was ich mir so sehr wünsche, ein Kind oder den Mann oder was immer es ist. Nein, du bist fremdgegangen wegen deinem sündigen Herzen, weil du nicht auf dein Herz geachtet hast. Das ist die Wahrheit. Du bist bitter geworden, weil du dich entschieden hast, nicht zu vergeben. Du bist sauer auf Gott. Du hast dein Herz hart oder weich gemacht Gott gegenüber. Du bist der Hirte, deines Herzens. Das ist die Wahrheit. Ja, Aktion und Reaktion. Ja, wir leben in einer gefallenen Welt. Andere Menschen sündigen gegen dich. Andere tun dir Unrecht an. Andere versuchen dich. Oder es läuft einfach nicht so, wie du dir es vorgestellt hast. Darauf hast du nur ganz begrenzt Einfluss. Und Gott wird sich um die anderen kümmern. Aber du bist verantwortlich für dein Herz. Du bist verantwortlich für deine Entscheidungen. Du bist verantwortlich dafür, wie du reagierst auf das, was dir angetan wurde. Ob du vergibst oder ob du Hass zulässt in deinem Herzen, ist deine Entscheidung. Ob du schlechte, negative Gedanken weiterspinnst, ist deine Entscheidung. Ob du Habsucht laufen lässt in deinem Herzen, ist deine Entscheidung. Ob du Gott anklagst, ist deine Entscheidung. Dein Zustand heute ist das Resultat von deinen Umständen und deinen Entscheidungen, deiner Reaktion darauf. Und ich würde sagen, vor allem von deiner Reaktion darauf. Gott sei Dank sind wir nicht nur Opfer. Und das Ding ist, solange du in dieser Opferrolle verharrst, bist du ein Sklave von dem anderen, der dich verletzt hat. Aber du kannst im Namen Jesu ausbrechen und heil werden. Aber dazu gehört auch, dass du die Verantwortung übernimmst für deinen Anteil an deinem Zustand, für deine persönlichen Entscheidungen und dass du deine Ausrichtung änderst. Ich meine, du kannst das beobachten. Es gibt Menschen, denen sind furchtbare Dinge angetan worden, traumatische Dinge in ihrem Leben. Ich meine, die Nachrichten sind voll davon. Ja, diese Geiseln, die entführt worden sind von der Hamas und vielleicht noch furchtbare Dinge. Und du triffst zwei Menschen, die genau dasselbe erlebt haben und der eine ist bitter, ist voll Hass, ist reif für die Klapse, wird vielleicht selbst zum Mörder und läuft mit dieser offenen Wunde durch sein Leben. Und der andere hat dasselbe erlebt, der trägt Narben, aber er hat vergeben, er ist weitergegangen. Die Wunde ist geheilt und er oder sie lebt ein relativ heiles Leben. Und der Unterschied ist oft, wie wir in unserem Herzen, in unseren Gedanken mit Unrecht umgehen. Deswegen ist dieser Vers so wichtig. Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte du dein Herz. Im Kontext schreibt der Heilige Geist diesen verfolgten, misshandelten, unter Druck gesetzten Christen, die sicher nach Wohlstand und nach Anerkennung und nach Sicherheit und nach Frieden sich gesehnt haben. Hey, das ist normal, wir sind alle keine Masochristen, gell? Er schreibt ihnen als Anwendung. Erstens im Vers 12, seht zu, Brüder, dass nicht etwa in jemandem von euch ein böses Herz des Unglaubens sei, im Abfall vom lebendigen Gott. Also erstens, achte auf dein Herz. Klammer dich fest an Jesus. Lass nicht zu, dass deine Not dich von Jesus wegtreibt, sondern sie soll dich zu ihm hintreiben. Lauf zu Jesus, halt fest. Das ist Teil unseres täglichen geistigen Kampfes in unseren Gedanken. Dass wir auf unsere Gedanken und dass wir auf unser Herz achten. Wie Paulus sagt, dass wir jeden Gedanken, der sich gegen Gott erhebt, gefangen nehmen unter den Gehorsam Christi. Er schreibt, wir zerstören Gedankengebäude, die sich gegen Gott erheben, im 2. Korinther Kapitel 10. Es ist unsere tägliche Aufgabe, unser Denken, unser Herz zu behüten. Kein Mensch fällt von heute auf morgen in Ehebruch. Ganz plötzlich. Kein Mensch fällt plötzlich von Jesus ab. Da gehen meist monatelange, vielleicht jahrelange Schlampigkeit in den Gedanken voraus. Nachlässigkeit, Vorsorge für das Fleisch, faule Kompromisse, sich vorstellen, wie es wäre, falsche Prioritäten. Wir setzen unser Herz auf falsche Dinge und dann irgendwann ja ernten wir die Frucht davon. Es ist schleichend, es ist langsam. Also erstens, haltet fest an Jesus. Bewahrt euer Herz. Seht zu, dass in niemandem ein böses Herz des Unglaubens sei. Und dann zweitens Vers 13, sondern ermuntert einander jeden Tag, solange es heute heißt, also auch heute, damit niemand von euch verhärtet werde durch Betrug der Sünde. Sünde ist betrügerisch, Sünde belügt uns. Hey, am Anfang sieht es so verlockend, so toll, so geil aus, ja, aber das Ende ist der Tod und Zerstörung in unseren Beziehungen und in unserer Seele. Und er sagt, ermuntert oder ermahnt einander. Also das ist nicht nur etwas, was wir für uns tun, wir sind nicht nur für uns selbst und unser Herz verantwortlich, sondern auch füreinander als Familie Gottes. Und er ermahnt uns später im Brief, dass wir das Zusammenkommen nicht vernachlässigen. Auch das ist so ein falscher Schritt in die falsche Richtung. Im Kapitel 10 ist das, Hebräer 10, Vers 23, da sagt uns im Prinzip dasselbe. Er sagt, erstens, lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung unwandelbar festhalten, denn treu ist er, der die Verheißung gegeben hat. Und dann zweitens, Vers 24, und lasst uns aufeinander Acht haben, um uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen, indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist, sondern einander ermuntern. Also erstens als Anwendung, bist du der Gemeinde ferngeblieben, dann komm zurück. Das gilt für die, die vielleicht online zuschauen, nicht für die, die hier sind. Zweitens, bist du ein Ermutiger deiner Geschwister? Ermutigst du, an Jesus festzuhalten, ihm zu vertrauen, auf seinem Weg zu bleiben? Fällt dir vielleicht jetzt gerade jemand spontan ein, den du ermutigen könntest? Vielleicht ist es wer in deiner eigenen Familie. Vers 14, denn wir sind Teilhaber des Christus geworden, wenn wir die anfängliche Grundlage bis zum Ende standhaft festhalten. Also wieder diese Ermutigung, dran zu bleiben. Nachfolge Jesu ist ein Dauerlauf, bis wir den Lauf vollendet haben. Also Standhaftigkeit, dranbleiben ist eine nötige Tugend, die wir brauchen. Vers 15, wenn gesagt wird, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht wie in der Verbitterung. Welche haben denn gehört und sich aufgelehnt? Waren es denn nicht alle, die durch Mose von Ägypten ausgezogen waren? Also sie haben die Erlösung, sie haben Gottes Wunder, Gottes Versorgung erlebt. Vers 17, welchen aber zürnte er 40 Jahre? Nicht denen, welche gesündigt hatten, deren Leiber in der Wüste fielen? Ja, Gott hasst Sünde, ist seiner Natur zuwider. Aber die größte Sünde ist der Abfall von Gott. Anderen Dingen, anderen Götzen nachzulaufen, dass sich unser Leben um etwas anderes dreht als Gott. Welchen aber schwor er, dass sie nicht in seine Ruhe eingehen sollten, wenn nicht denen, die ungehorsam gewesen waren. Und wir sehen, dass sie wegen des Unglaubens nicht hineingehen konnten. Also nicht wegen einem schwachen Glauben, nicht wegen einem kleinen Glauben, sondern wegen Unglauben. Also wir lesen hier von einem bösen Herz, von Unglauben, von Abfall, also Rebellion, bewusste Ablehnung, bewusste Entscheidung, Jesus nicht mehr zu vertrauen. Und seht das auch hier in diesen Versen, Ungehorsam und Unglaube ist parallel. Oder positiv formuliert, Glaube und Gehorsam ist parallel. Das gehört zusammen, das kann man nicht trennen. Unglaube ist die sichtbare Folge von, Ungehorsam ist die sichtbare Folge von Unglauben und Rebellion im Herzen. Also echter Glaube ist ein gehorsamer Glaube. Jakobus hat uns das gesagt, oder? Glaube ohne Werke ist tot. Also wir sind gerettet durch Glauben allein, aber rettender Glaube will gehorchen. Das ist auch völlig klar, weil wir nicht von irgendeiner gesetzlichen Religion sprechen, irgendeinem Befolgen von Regeln, irgendeinem Regelwerk, irgendeinem Konstrukt, sondern wir reden von einer Person. Gott ist eine Person. Du bist eine Person, geschaffen in seinem Bild. Es geht um eine Beziehung, um eine Liebesbeziehung von Person zu Person. Und ihr Männer, wenn ihr zu eurer Frau sagt, ich liebe dich, Schatzi, aber mir ist es egal, was du denkst, mir ist es egal, was du fühlst, mir ist es egal, ob ich dich verletze, hey, dann betrügst du dich selbst. Nein, dann liebst du sie nicht, dann lüsterst du vielleicht nach ihr, aber du liebst nur dich selbst. Und ihr Frauen, wenn du zu deinem Mann sagst, ich liebe dich, ich respektiere dich, aber du ihn völlig missachtest, was er will, und du nur dein eigenes Ding durchziehst, dann betrügst du dich selbst. Na, oft ist ein Mangel an Unterordnung auch ein Zeichen für einen Mangel an Vertrauen, vielleicht aus gutem Grund. Aber ein Zeichen, dass die Beziehungsebene gestört ist. Und wir sprechen von einer Beziehung, wenn wir von Glauben sprechen. Die Ehe ist ein Bild für die Beziehung mit Gott. Wir leben in einer verbindlichen Beziehung mit unserem Schöpfer. Und Gott ruft uns in so eine Vertrauens- und Gehorsamsbeziehung. So wie ein Kind dem Papa vertraut, auch wenn es noch nicht alles versteht. Ich meine, es hat eine Zeit gedauert, bis meine Kinder den Sinn und das Wert des Zähneputzens erkannt haben. Das war längere Zeit eine Diskussion. Sie haben auch nicht verstanden, wie Karies funktioniert. Aber sie haben mir vertraut, wenn ich ihnen gesagt habe, dass es wichtig ist, dass es gut ist, dass sie da dranbleiben. Und meistens haben sie es getan, zumindest wenn ich sie erinnert habe. Dran. Okay, wir machen heute hier Stopp. Der Gedankengang geht weiter im nächsten Kapitel. Wir greifen vor allem dieses Thema von Glaube und Ruhe nochmal auf. Als Anwendung für heute. Lasst uns mit aller Kraft an Jesus festhalten. Wir leben in einer verbindlichen Beziehung mit ihm. Lasst uns ihm vertrauen, lasst uns ihm gehorchen, egal was. Zweitens, lasst uns auf unser eigenes Herz Acht geben. Lasst uns gute Hirten unseres Herzens sein. Und drittens, lasst uns in der Gemeinschaft bleiben. Und wie gesagt, nochmal die Einladung für die, die vielleicht aus der Ferne zusehen. Wenn du nicht da bist, bitte komm wieder. Und lasst uns einander ermuntern und ermahnen und ermutigen. Lasst uns uns gegenseitig stärken. Das ist nicht die Aufgabe von ein paar wenigen. Das ist, was wir alle aneinander tun. Lasst uns einander. Amen. Lieber Vater, wir danken dir für dein Wort. Es fordert uns manchmal ganz schön heraus. Aber ich danke dir, dass du ehrlich zu uns sprichst, Herr. Und ich danke dir, ja, dass wir Vorbilder haben in deinem Wort, dass wir auch nicht jeden Fehler selber machen müssen und uns den Kopf blutig hauen müssen, weil wir gegen eine Wand rennen, gegen die schon andere gelaufen sind. Hilf uns, leichte Lerner zu sein. Hilf uns, aufmerksam zu sein auf unser Herz. Und ich danke dir vor allem für deine Güte und deine Geduld und deine Gnade mit uns, Herr. Ziehe und richte unsere Herzen zu dir, Herr, dass wir dir vertrauen, egal was. Danke, dass du so treu bist. Deshalb beten wir dich an. Deswegen lieben wir dich, Herr. Du bist der Beste und es gibt niemand anderen, der es wert wäre, für ihn zu leben. Und wenn es sein muss, zu sterben. Nur du bist es wert. Amen.